Ja, und auf jeden Fall geht's, glaube ich, irgendwie um die Kinder oder sowas. So eine, so ein.
Ah, ja, stimmt. Stimmt, ja.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über dem Musik machen mit und von und Jan und Johnny. Jan, bist du da?
Jan ist da.
Jan ist in der Leitung. Und wir haben heute auch mal wieder einen Gast fernzugeschaltet. Ich glaube aus dem schönen Düsseldorf, wenn ich mich nicht täusche,
Ganz genau.
haben wir den Udo Fischer zu Gast. Und Udo ist Fotograf und auch Podcaster, wie ich dann
Richtig.
rausfand. Das heißt, wir haben so ein bisschen eine spezielle Folge, weil wenn man kein Musiker, oder machst du auch noch Musik?
Habe ich früher mal, aber das ist schon eine Weile her.
Okay. Also wir haben eine ganz normale Folge und nein, aber es geht heute tatsächlich mal nicht so sehr um den Kern des Bandlebens, sondern so ein bisschen ums Drumherum, denke ich. Und du hast dich ja bei uns gemeldet
Ja.
mit der Idee, dass wir mal auch so ein bisschen drüber reden, Bands und Musiker und Fotos. Was hat das damit zu tun? Und ich habe gesehen, in deinem Podcast geht es ja auch um noch um was ganz anderes, um kreative Inspiration und ja, sowas.
Genau, richtig. Ja, ich wollte ein bisschen ein Plädoyer für großartige Bilder bei Bands und Musikern ablassen, beziehungsweise so ein bisschen mit euch mal drüber diskutieren, wie man die verschiedenen Bereiche der Fotografie in der Musik angehen kann, weil es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt und ganz unterschiedliche Ideen, wie man eine visuelle Identität für Bands oder für einzelne Künstler schaffen kann, ne?
Ja, das ist ja auch
Oh.
tatsächlich, wenn du sagst, ein Plädoyer, ne? Man kann, ich kenne das auch, dass man Bandfotos, so klassische Bandfotos sieht und denkt, kümmert euch doch mal. Also so, das fängt dann so an bei so ganz basic Dingern, wo irgendwie der eine irgendwie noch, was weiß ich, eine Cola-Dose in der Hand hat, aber es halt nicht cool ist. Also so Details, die einfach gar nicht stimmen, ne? Oder wo man so denkt, hätte man da nicht einmal nochmal die Haare aus dem Gesicht machen können. Oder also so, ich mag tatsächlich immer gern diese Band, also gern im ironischen Sinne. Ich sehe die gern und lache dann so ein bisschen. Diese Bandfotos, die so völlig spontan, ohne jegliche Inszenierung, so, wir brauchen ein Bandfoto, so kommt mal mit, wir stellen uns hier vor den Probenraum irgendwie in den Hof und meine Freundin macht mal hier eben schnell ein Foto. Auch
Genau.
weil ich auch solche Bandfotos lange hatte mit meinen ersten Bands, wo man dann irgendwie genau das gemacht hat, kurz raus vom Probenraum im Flur. Und so sehen die halt auch aus. Und das ist immer, ja, wenn es aber eigentlich ein bisschen mehr wollen, ist es auch ein bisschen schade.
Der nächste Step wäre dann ja in den Elbtunnel zu gehen, ne? Also,
Der alte Elbtunnel, ne?
genau,
Also
das ist ja
hier in
der Step
Hamburg, ne?
2.
Also hier in Hamburg gibt es eigentlich, also neben dem Probenraum Vorhof, gibt es eigentlich in Hamburg zwei richtig heiße Locations. Einmal den alten Elbtunnel in all seiner epischen Form und dann noch, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Jan, die Brücke unter der Brücke nach Altona. Wo man
Nee, kenne ich
unter
nicht.
der Bahnbrücke, da habe ich auch schon diverse, das ist meistens so Hardcore-Bands oder so. Ich glaube, eine Rap-Crew habe ich da auch schon gesehen auf einem Foto. Also es gibt so die Standard-Locations, die sind sehr zu empfehlen auch.
Also wenn man den Elbtunnel sieht im Hintergrund, dann weiß man schon direkt, wo die Reise hingeht.
Ja, ganz genau. Ich glaube, die Locations gibt es in jeder Stadt und jede Bandszene hat da auch so seine Lieblinge, seine heißen Favoriten. Aber es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man an so eine Identität rangehen kann. Ihr habt ja auch hier mit Johnny Death Shadow, ihr habt ja schon ein Markenzeichen alleine durch die Maskerade, durch die Schminke, ne? Und das macht schon eine Menge aus. Da fand ich jetzt auch das Bild geil. Ich habe das irgendwo in eurem Kanal gesehen, wo ihr alle in diesem Bällebad drin wart. Das
Ja,
ist die Art von Ironie, die ich sehr
das hat
mag.
auch richtig Spaß gemacht. Da haben wir auch einige Fotos und Videos gemacht. Das ist natürlich, aber das ist vielleicht schon so ein Punkt, also so eine besondere Location. Also, und wenn es sowas ist wie ein Bällebad, ist natürlich, macht natürlich auch schon mal was. Und eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, dann auch mit einfachen Mitteln cooles Bandfoto zu machen oder so, wenn man da einfach ein bisschen drüber nachdenkt. Also.
Ja, ich glaube, das Schwierige ist manchmal nur der Weg dahin. Wie seid ihr speziell als Band auf die Idee gekommen? Gab es einen, der die Idee hatte oder kam die von extern oder war das so ein Gemeinschaftsding?
In dem Moment war es tatsächlich die Anwesenheit eines Bällebeckens. Bällebads in der Konzertlocation. Also ich glaube, da war am nächsten Tag, für den nächsten Tag war da, glaube ich, irgendwie eine Party angesetzt, wo das dann aufgestellt wird. Also das war so halb mobil. Also ich glaube, das konnte man, war wie so ein Käfig, den man so verschieben konnte, glaube ich. Und ich vermute, dass der dann für den nächsten Tag schon mit Bällen befüllt war, um dann am nächsten Tag da irgendwie vor dem DJ-Pult zu stehen oder so. Und da war es eigentlich ganz simpel. Also wir als Band sind trotz der sonst sehr ernsten Optik eigentlich immer so, dass wir auch auf der Bühne uns durchaus anmerken lassen, dass wir eigentlich ganz lustig und nett sind. Und da passte das dann auch einfach da spontan irgendwie ein paar Fotos zu machen und die, da war ja auch das Licht schlecht und so. Also war jetzt nicht so, dass das irgendwie eine geplante Aktion war, sondern es war tatsächlich spontan. Also wir haben sonst uns angewöhnt, auch verhältnismäßig aufwendig, mehr oder weniger aufwendig Fotos auch zu machen. Und wie ich schon gesagt habe, in meinen ersten Bands, da hat es noch gereicht, irgendwie vor den Probenraum zu gehen. Also bei der ersten Band haben wir noch im Probenraum einfach irgendwie einmal alle in die Kamera geguckt, so, und das war dann unser Bandfoto. Das hat auch gereicht irgendwie für die komplette Zeit, in der diese Band existierte. Und mit der zweiten Band sind wir dann zumindest draußen vor dem Probenraum gegangen und haben irgendwie 4 verschiedene Fotos gemacht. Und ich weiß noch, wir haben auch mal ein Foto vor dem Haus von der Familie, von unserem Drummer gemacht. Nee, der hat da schon Gitarre bei uns gespielt. wo wir auch geprobt haben da noch und vor dem Familienhaus. Und da weiß ich noch, dass ich noch auf dem Bild das Logo, das Bandlogo dann so platziert habe, dass man nicht sehen konnte, dass seine Mutter aus dem Fenster guckt. Aber auch da stehen wir eigentlich 4 Typen, die irgendwie nebeneinander stehen. So. Also es ist echt keine Magie dabei. So. Das ist bei Johnny Depp Shadow einfacher, weil wir durch die Schminke und die Schminke bringen mit sich, dass wir dann auch möglichst unsere Bühnenklamotten oder irgendwelche coolen Outfits haben und nicht ein T-Shirt an. Das ist dann so automatisch schon, dass es irgendwie nicht, ja, selbst wenn man uns vor irgendeine Wand stellt, ist zumindest irgendein Faktor schon dabei. So ein besonderer.
Habt ihr denn Kollegen, einen Fotografen regelmäßig dabei, mit dem ihr regelmäßig arbeitet?
Ja, tatsächlich. Also wir haben, ich habe mehrmals in der Zeit, in der wir Johnny Depp Shadow machen, habe ich immer mal wieder gemerkt, so irgendwie dieses Multimedia-Thema bearbeiten wir eigentlich zu wenig so. Und habe dann immer mal wieder solche so Sachen eingefädelt. Und es ist so, dass wir also einen, ich würde sagen, unseren Haus- und Hoffotografen ist der Robin Schmiedebach, liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat jetzt auch die Fotos fürs aktuelle Album alle gemacht und hat auch schon fürs Album davor die Bandfotos auch gemacht. Da hatten wir noch einen anderen Fotografen für das Artwork. Also wir arbeiten ja tatsächlich sehr viel mit Fotos, auch abseits von Bandfotos. Und Robin ist dann auch zum Beispiel nicht nur öfter bei Konzerten dabei, also entweder wenn wir hier in Hamburg sind, dann laden wir ihn natürlich immer ein eigentlich, sondern ist zum Beispiel auch schon mehrmals zu Festivals mitgekommen. Also auf dem Woodful Force zum Beispiel haben wir ein paar ganz schöne Fotos in Ferropolis gemacht und zum Plage Noir ist er hochgekommen. Also da haben wir schon irgendwie, es gibt 2 so Sachen, wo wir gemerkt haben, das ist irgendwie total viel wert, das zu machen, wenn man irgendwo unterwegs ist, und speziell bei so Festivals. Das eine ist, einen Fotografen dabei haben, der coole Fotos auch von, und da ist Robin, ist nicht nur der, jetzt muss ich so ein bisschen in die Schleimerei kommen, aber Robin ist tatsächlich mein Lieblingskonzertfotograf, also der macht wirklich richtig gute Live-Fotos und der macht auch richtig gute Behind-the-Scenes-Fotos. Also das sind die beiden Dinge, die er für mich persönlich, also die er irgendwie am besten kann. Und er selbst sagt es auch, sein Haupttrick ist, dass die Auswahl gut ist. Das heißt, er macht viele Fotos und er kann, aber das kann er wirklich gut, die Fotos aussieben und dann bleiben nur die richtig guten über. Und da kommt immer was Geiles bei rum, wenn er in der Nähe ist. So. Und wenn er nur beim Aufbau fotografiert, so, bleibt noch ein cooles Foto bei über. Und das zweite ist tatsächlich, und das hat Jan auch schon für uns gemacht, jemandem Zugriff auf den Instagram-Account geben und den einfach ein Takeover machen lassen. Also einfach irgendwem, also ob es jetzt Jan ist, also Robin hat es auch schon gemacht, einfach jemanden haben, der irgendwie Sachen filmt und fotografiert, weil wir denken da nicht gut genug dran. Also wenn wir...
Man hat einfach gar keine Zeit dafür, wenn man so im Aufbau und Soundcheck und so weiter macht, ne? Da ist halt alles irgendwie doch ein bisschen wichtiger, als jetzt ein blödes Handy in der Hand
zu
halten, ne?
Genau, ja. Und das ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann da irgendwie, während wir Soundcheck machen und aufbauen, wenn ich dann noch irgendwie Instagram-Stories machen würde, würde ich wahrscheinlich auch Ärger bekommen. Also ich als Sänger bin da sowieso ja in der Position, dass ich irgendwie nicht so viel aufbauen und bedienen muss wie die anderen teilweise. Und dass ich manchmal schon so ein bisschen dann doof rumstehe, auch weil ich von der Lichttechnik zum Beispiel nicht genug Ahnung habe. So ein paar von den Dingern kann ich verkabeln oder aufbauen, aber irgendwann ist dann unser Basser Daniel gefragt, der das Licht macht. Und dann stehe ich da blöd rum und wenn ich dann noch den halben Tag irgendwie Instagram machen würde, würde ich A, Ärger kriegen und B, ist das genau der Punkt. Es ist dann doch auch genug Stress schon. Dass ich das schlicht und einfach auch dann nicht so auf dem Schirm habe. Und es ist immer doof, wenn man dann, also inzwischen finde ich das doof, wenn man dann ein Festival spielt, auch wenn es ein großes Festival eben ist, und was dabei rauskommt, sind irgendwie nur so zwei Fotos. So, das ist einmal vorher, einmal nachher, das ist irgendwie ein bisschen schade dann.
Ja, Jan, wie sieht das bei euch mit Pyogenesis aus? Habt ihr da auch irgendwie ein, zwei feste Leute, mit denen ihr immer wieder arbeitet?
Also wir haben relativ viele Leute, die so mitkommen und Fotos machen. Mhm. Wobei ich da ganz klar sagen muss, der Michael Ratz ist eigentlich so einer, der schon öfter mit war und halt auch einfach die besten Ergebnisse abliefert, weil der ziemlich geil mit so Schwarz-Weiß arbeiten kann. Und halt auch diese, genau das, was Johnny schon sagte, einfach diese Backstage-Momente super gut einfangen kann und Live-Bilder auch richtig auf den Punkt bringt, aber halt so, dass er während des Gigs oder während der Show nicht auffällig ist. Also es gibt ja viele Fotografen, die dann mit auf die Bühne kommen und dann andauernd um dich herumhampeln, wo du schon so ein bisschen abgelenkt von bist, aber das ist, glaube ich, auch eine Kunst beim guten Konzertfotografen, einfach so geile Bilder hinzukriegen, dass du nicht störst während der Show. Weder die Band noch den Zuschauer, ne? Weil es natürlich auch für den Zuschauer doof, wenn da irgendwie die ganze Zeit, ja, ein Fotograf mit auf der Bühne rumhampelt, ne?
Ja, absolut. Das ist auch ein klares Plädoyer dafür, immer mal wieder mit gleichen Leuten zu arbeiten, zu denen man halt auch wirklich eine Vertrauensbasis aufgebaut hat, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, es gibt halt auch diverse Bands, die das ja wirklich so handhaben, quasi noch ein weiteres Bandmitglied reinzuholen und das ist dann der Social-Media-Mann oder der reine Fotomensch oder heutzutage auch oft Foto und Video irgendwie geteilt, ne? Das machen gerne große Vorbilder, aber ich glaube, das setzt sich auch im Kleineren schon ein bisschen durch und da macht das dann eher mal ein Kumpel oder sowas und nicht halt irgendwie ein Profi-Fotograf, aber ich finde die Tendenz ganz gut, jemanden mit ins Boot zu holen oder mehrere mit ins Boot zu holen, bei dem man halt auch einfach genau weiß, wie die ticken und wie die funktionieren, wie ein weiteres Bandmitglied, ne?
Ja, so ein bisschen ist das bei uns tatsächlich mit Robin. Also ich weiß noch, bei unserem letzten Konzert mit Publikum in Hamburg hier, war das halt auch so, dass er dann am Rand von der Bühne steht und das ist dann schon organisch, ne? Das fühlt sich dann völlig normal an, dass er da irgendwie noch Fotos macht und immer zwischenwimmelt und so, aber eben völlig ohne zu nerven. Also das, was Jan meinte, dass man jetzt niemanden hat, der sich wie ein Fremdkörper anfühlt. Also das funktioniert da wirklich, wirklich schon sehr gut.
Sehr cool. Nehmt ihr ab und zu auch Fotografen mit ins Studio? Also Behind the Scenes geht ja nicht nur live, sondern das geht ja auch in ganz vielen anderen Situationen, wo man mit der Band irgendwie unterwegs ist. Also sei es mal im Tourbus oder im Tourauto oder wo man auch Bandmobil oder halt eben in Live-Situationen, wenn man gerade in einem geilen Studio oder so drin ist. Macht ihr das auch?
Wir haben Roman tatsächlich, glaube ich, beim letzten Album, ich glaube, an zwei Tagen da gehabt. Aber eigentlich müsste man es noch viel extremer machen. Also eigentlich, wenn man, das ist auch immer eine Frage von der Connection und dem Budget und so, aber eigentlich müsste man 24/7 gefühlt. Also die Frage ist dann natürlich auch immer, was macht man mit dem Material? Und da liegt natürlich, viele Fotos liegen auch irgendwie oder ich sag mal, sind dann irgendwie in einen Instagram-Post geworden, der dann irgendwo ist. Aber eigentlich müsste man es noch viel extremer machen und da kenne ich auch, also ich meine, da gibt es ja auch Beispiele von Fotografen, die auf irgendwelchen Touren dabei sind. Das ist natürlich auch wieder eine Budgetfrage, ob man sich leisten kann, noch eine Person mitzunehmen, die in Anführungszeichen nur Fotos macht. Aber während ich da früher sozusagen noch zweimal drüber nachgedacht hat, würde ich heute fast sagen, dann würde ich, dass das eine relativ wichtige Position ist. Eine Zeit lang habe ich gesagt, ich würde eher einen Fotografen mitnehmen als einen Tontechniker. Aber inzwischen ist unser Ton komplex genug geworden, dass ich gern beide mitnehmen würde.
Ja.
Ja, bei uns ist es auch eher so, dass wenn wir nicht auf Tour sind, wir schon, ja, ich muss sagen, wirklich sehr konzentriert immer sind, wenn wir zusammen sind. Und da wird uns eine außenstehende Person oder jemand, der Fotos macht, einfach stören. Also weil man weiß ja selber, wenn der Fotograf dabei ist, dann versucht man da auch irgendwie guten Content zu bieten, den er fotografieren kann. Und das würde uns, glaube ich, viel zu sehr stören. Also wenn wir so im Probenkomplex sind, wenn wir für eine Tour proben oder das neue Album machen oder so, das ist halt schon sehr, das ist wie so ein Pulverfass dann, ne? Und wenn da halt noch eine außenstehende Person dann mit dabei ist, glaube ich, wird das schon sehr bei uns in die Hose gehen. Deswegen, also wir haben wirklich nur, wenn wir Live-Shows spielen und meistens, wenn wir große Shows, Festival-Shows spielen, haben wir immer dann ein bis zwei Fotografen dabei und dann privat so halt nicht. Muss aber auch gestehen, dass wir relativ viel selber machen, Social-Media-Bereich, wenn wir sowas machen, ne? Wenn wir Proben, Studio oder sonstiges machen, da versuchen wir schon relativ viel ja selbst zu posten, Videos zu machen und so weiter. Aber was Johnny schon sagt, dass irgendwann bricht es halt einfach weg, weil man dann doch an anderen Sachen mehr arbeitet oder denkt, als jetzt Content zu produzieren.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich weiß gar nicht so, ob, also du sagtest, dass es euch da ein bisschen rausreißt, weil ihr dann auch versucht, da guten Content zu liefern. Ich glaube, ein guter Fotograf, der so Sachen dokumentiert, also gerade den Aufnahmeprozess und euch, wie ihr miteinander interagiert, der ist, glaube ich, unglaublich froh, wenn ihr euch wirklich gar nicht auf ihn konzentriert, weil er, glaube ich, die besten Ergebnisse liefern kann, wenn ihr wirklich genau da mittendrin seid. Also dann schaltet er seine Kamera auch lautlos und dann läuft das auch. Und ich glaube, jemand, der das regelmäßig macht, kann auch sehr, sehr gut verschwinden.
Ja, so war das gar nicht gemeint. Es war, glaube ich, eher auf uns bezogen. Also wenn wir vier jemanden dabei hätten, der das macht, dann würden wir uns selber rausbringen, weil, keine Ahnung, wir vielleicht mehr Faxen machen, damit der witzige Sachen fotografieren kann oder so.
Weil ihr dann einen so auf cool macht. Ne?
Oder einen auf cool machen, genau. Oder besonders lässig aussehen. Ich bin's,
der coole Jan, was geht ab,
der Kids? Der Kamerablick, der Klassiker, ja.
Genau. Leute, ich spiele immer mit Sonnenbrille Schlagzeug. Ja?
Ja. Ohne kann ich gar nicht.
Die Gitarre muss auf dem Rücken, yeah.
Nee, dann, ja, genau. So war es eher gemeint, ne? Und das würde uns halt auch hemmen. Also ich bin da ganz ehrlich, wenn wir proben und wenn wir proben, ist es so 10 Stunden am Stück am Tag, ne? Das wird sich dann auch mal angeschrien und wird rumgemeckert und gepöbelt und so, ne? Und das wäre dann, glaube ich, mit noch einer Person. Da
fliegt auch mal Geschirr.
Da fliegt mal Geschirr, da fliegt mal eine Gitarre. Das wäre, glaube ich, mit Fotografen oder jemand, der filmt, wäre das, glaube ich, in dem Maße dann nicht so. Das muss irgendwann auch mal raus, ne?
Der würde dann Helm anziehen, aber ich glaube, ansonsten wäre der über solche Motive sehr, sehr glücklich.
Das glaube ich auch.
Frage ist dann, was man zeigen kann, ne? Was so nach außen rausgehen darf.
Genau.
Ja gut, das entscheidet ja letzten Endes normalerweise eh die Band mit bei solchen Prozessen. Ja, ja. Ne? Also das ist ja auch die Frage, wie viel man da den Fotografen entscheiden lässt oder wie viel man wirklich gemeinsam dann entscheidet am Ende. Ne?
Witzigerweise ist es ja auch wirklich so, dass viel Material einfach auch gebunkert wird. Ne? Also gerade bei uns ist es so, wir haben einen Server, wo wir so versuchen, alle Bilder raufzuladen, alle Videos, alles, was wir so produzieren, zu hinterlegen, aber komischerweise wird halt vieles erstmal nicht genutzt oder wenn dann halt nur irgendwie sehr sparsam und das ist halt manchmal auch echt schade, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Instagram ist zwar ein super geiles Tool und ohne geht's auch nicht mehr, aber ich glaube, es ist halt für viele Bands und auch gerade für uns sehr abschreckend, dass man halt so viel Text damit zumachen muss, viele Hashtags, sonst wirst du nicht gefunden. Und das, glaube ich, hemmt halt viel Material weg. So, ne? Also ich weiß zum Beispiel, wir haben einige Behind the Scenes von irgendwelchen Festivals, von irgendwelchen Touren haben wir noch auf dem Server, die wir dann sammeln und irgendwann vielleicht mal rausbringen oder halt auch nicht. Ne? Und das finde ich dann immer ein bisschen schade.
Mhm. Ja, habt ihr da eine Person, die sich darum kümmert, oder ist das quasi das Bier von allen?
Nee, also das ist schon Gemeinschaftsarbeit, ne, was wir wie machen. Wir haben mit verschiedenen Leuten gearbeitet. Wir hatten zum Beispiel Leute mit, die uns auf zum Beispiel der Full Metal Cruise haben, hatten wir jemand dabei, der uns begleitet hat und ein Aftermovie dann quasi gemacht hat davon. Wir hatten jemand dabei bei der Luftgitarren-Weltmeisterschaft, wo wir gespielt haben. Das war auch ziemlich witzig. Ist auch bei YouTube, aber ist so gar nicht oft angeklickt worden, ehrlich gesagt, weil wir es nicht so promotet haben. Ne? Aber es gibt halt viel Material und viele Leute, die dann das produzieren. Und wie Johnny schon sagte, du brauchst halt dann auch das Budget dafür. Und das ist ja nicht immer gegeben. Ja, weil wenn du guten Content haben willst, musst du natürlich auch einen guten Fotografen oder Filmer haben, und die kosten Geld. Weil es ist halt ganz, ganz wichtig, dass das, was du bekommst, das auch eine gewisse Qualität hat. Ne? Weil, ja, sind wir mal ganz ehrlich, diese Fotos vorm Band-Proberaum, das funktioniert halt nicht. Ne? Selbst der Elbtunnel funktioniert nicht mehr richtig. Da muss halt schon irgendwas kommen, dass du als Eyecatcher überhaupt noch funktionierst. Mhm. Für Leute, die dich nicht kennen.
Wir haben es tatsächlich so gemacht bei unseren aktuellen, und da fällt mir dann halt auch auf, dass die schon wieder ein paar Tage alt sind. Also, dass die eben, weiß gar nicht, das Album ist ja 2019 gekommen. Das heißt, wir haben die Fotos, glaube ich, aber ja, vielleicht haben wir die sogar schon 2018 gemacht. Ja, haben wir. Kann ich hier sehen. Glaube ich zumindest, dass es September 2018 ist. Da haben wir es tatsächlich so gemacht, dass Robin, also ich habe im Prinzip Robin gefragt, sag mal, hast du nicht auch eine Idee irgendwie für eine geile Location, irgendwie abgefuckt, Industrie und Endzeit passend, sage ich mal. Das ist ja immer so die Sache, da brauchst du halt ein verhältnismäßig modernes Gebäude, aber wenn da Graffiti ist, ist es halt schon wieder uncool. Also dann ist halt nicht Endzeit, weil das, also für mich so, das sieht dann halt nicht so, ja, sieht halt aus wie so ein ganz normales, verlassenes Gebäude, wo dann irgendwann Leute anfangen zu sprühen. Das ist immer die Schwierigkeit. Halt
die Popstadt Blade Runner, ne?
Ja, es ist irgendwie, es ist zu, ist auch schon zu abgelutscht irgendwie. Es sieht auch nicht cool aus, wenn du da so einen auf episch und otherworldly machen willst und im Hintergrund ist dann einfach so Hip-Hop-mäßig irgendwie getaggt worden. So, es passt halt nicht. Und das heißt, es muss irgendwas Industrielles sein, was gleichzeitig kaputt ist, aber scheinbar noch so weit instand gehalten, dass da dass es nicht völlig kaputt gemacht wird, nicht genutzt wird von der Dorfjugend sozusagen. Und er hat mir dann ein paar Fotos tatsächlich von seinen Sachen gezeigt aus Locations, und wir haben dann die Fotos in der Nähe der tschechischen Grenze gemacht, in einem ehemaligen, was war das, da wurde so Kunststoff hergestellt, so Gummi in der DDR. Relativ große Fabrik, und die steht aber still und wird quasi so als, ich glaube, die gehört einer Stiftung oder so. Das ist auch offen, also man kann da einfach reinlaufen, nur dass da halt irgendwie so ein Familienhaus noch mit auf dem Gelände ist. Und wir haben das tatsächlich dann auch so gemacht, dass wir waren sowieso im Osten, das war der Tag nach dem With Full Force, und haben dann quasi einen Fotoshooting-Tag einen halben dran gehängt. Und sind dann dahin. Und wir haben es wirklich so gemacht, dass wir irgendwie 200 Meter entfernt davon irgendwo geparkt haben mit dem Bus, uns geschminkt haben, uns komplett umgezogen haben und wirklich versucht haben, also wir sind dann einfach reinmarschiert. Richtig stumpf halt. Sind reinmarschiert, haben angefangen Tests zu machen mit Beleuchtung. Also wir hatten so eine Akku, was ist das dann, Softbox und Blitz halt, ne, dabei. Mhm. Also recht kleine Ausrüstung, aber völlig ausreichend. Und haben halt einfach losgelegt, bis dann jemand kam, der gesagt hat, Moment mal, Jungs, erstmal schön rausmarschieren. Also da kam dann irgendwie die Mutti von dem Haus nebenan, und wir standen dann da so ein bisschen bekloppt in geschminkt und cool und so.
Gott, die Arme, überleg mal, es hat Blitz denn die ganze Zeit in dem Gebäude.
Ich glaube, das war für die überhaupt nichts Neues. Ich glaube, das war schon, kam schon öfter mal vor. Und am Ende war es dann so, dass sie uns dann die Nummer geben konnte von dem Typen, der da irgendwie für die Stiftung zuständig ist, ob man da rein darf. Mhm. Und dann hat Robin den angerufen und hat das geklärt. Und es war ganz einfach. Wir mussten dem Geld geben. Und weil das ist der Punkt, ne? Wenn du vorher anfragst, ob du da was machen darfst, dann denken die, da gibt's Geld und dann wird's teuer. Und so haben wir dann irgendwie, ich glaube für einen Huni, haben wir dann irgendwie die Erlaubnis bekommen und auf einmal waren dann alle super nett und die Mutti hat uns dann da noch komplett reingeführt und meinte, ja, da oben könnt ihr auch noch rein und so. Und also wir konnten dann dieses komplette Werk irgendwie begehen und da machen, was wir wollen. Und das war schon geil, weil das einfach wirklich eine richtig schöne Industrieruine ist, wo teilweise irgendwelche Dinge aufgeplatzt sind und so Plastikherstellungsreste die Wände runterlaufen und so. Also da sind so Materialien drin, so Gummimaterialien, die laufen die Wände runter, aber das ist ganz langsam, ne? So die, du siehst, dass die so Tropfen formen, die dann an der Wand runterlaufen, aber das dauert wahrscheinlich noch 5 Jahre, bis die am Boden angekommen sind. Also
so harzmäßig so, quasi.
Genau, ja. So ganz, ganz langsam legt sich das so nach unten und das war natürlich genau so eine Location, die ist wenig bearbeitet, die kennst du nicht von 500 anderen Bandfotos, die ist irgendwie was Besonderes halt. Aber natürlich, also in dem Fall konnten wir es perfekt terminieren mit dem Festival zusammen, dass wir sowieso halbwegs in der Nähe waren. Im Normalfall würden wir natürlich auch nicht unbedingt von Hamburg an die tschechische Grenze fahren. Ja. Nur, also, in Anführungszeichen, für Bandfotos.
Wir machen es immer so, dass wenn wir die Musikvideos drehen, die neuen für das Album, was dann kommt, machen wir das gleich mit. Also alle Bandfotos, die wir jetzt für die Trilogie gemacht haben, sind wirklich auch an den Orten geknipst worden, wo wir die Bandvideos gemacht haben. Also das erste war dann in so einem alten, ich weiß gar nicht, Umspannwerk oder sowas in Budapest, wo wir das Lifeless-Video gedreht haben. Das war so ein irres großes, ja, Industriegebiet irgendwie und dann stand da diese Halle und da sind also ganz viele Knöpfe und Schalter und irgendwelche Pulte drin gewesen und es war total abgefahren.
Also, das sieht so ein bisschen aus, sah so ein bisschen aus wie so eine Atomkontrollzentrale.
Genau, irgendwie so von den Sowjets noch so. War auch echt relativ gefährlich teilweise, weil der Boden dann schon durchgerostet war an einigen Stellen, um da hinzukommen und dann hieß es dann irgendwann, ja, wir machen jetzt die Bandfotos, aber beeilt euch, wir müssen jetzt hier abbauen. Die nächste Filmcrew kommt gleich. Und da war das wirklich so, dass halt internationale Filmcrews da drin halt Videos machen oder Filme drehen. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, 2 Filme schon gesehen, 2 Hollywood-Filme, wo diese Halle drin vorkommt.
Cool.
Einmal, wie hieß denn der Film? Kennt ihr die etwas dickere Schauspielerin, die so im Comedy-Sektor ist, relativ.
Rebel Wilson.
Ne? Kann sein. Sie hat auch mal bei Gilmore Girls mitgespielt.
Oh, sorry, da bin ich raus.
Da bin ich auch raus, keine Ahnung.
Ist zu lange her, habe ich natürlich alles gesehen, aber ist schon zu lange.
Tut mir leid. Auf jeden Fall mit der so ein Film und irgendwie so ein Fast and the Furious-Kram, glaube ich.
Fast and the Furious hatten wir auch schon. Wir haben in Edinburgh gespielt und die Gasse, in der der Kneipeneingang war, wo man zu uns gehen musste, habe ich dann später gelesen. Da wurde auch schon bei Fast and the Furious durchgefahren.
Ja, also jeder, der vermisst will, wie das bei uns aussah, Lifeless-Video angucken. Und beim zweiten waren wir bei Every Man for Himself, waren wir so im alten Schloss und haben das im Schlossgarten die Fotos gemacht. Und die dritten Bandfotos haben wir jetzt einfach, glaube ich, was waren das? In so einem Studio gedreht. Weiße Wand.
Ja, ich finde genial, wenn das halt aus einem Guss kommt, wenn halt gerade solche Situationen genutzt werden, weil normalerweise bei so einem Album macht man sich ja auch wirklich Gedanken um den Kontext. Also, dass man vielleicht sogar einen visuellen Menschen mit ins Boot reinholt, der sich die Musik, während die entsteht oder kurz nachdem sie entstanden ist, mal anhört und sich da auch fernab von der Band noch mal ein paar Gedanken macht, dass man zusätzlichen Input bekommt, was kann man denn da visuell draus machen und was zieht sich da für ein roter Faden durch. Man muss da ja nicht immer gleich ein Konzeptalbum draus schmieden, aber es ist halt schon ganz geil, wenn das irgendwie so ein wenn jedes Album so eine eigene Identität hat, ne? Und ja, das eben nicht nur.
Auf jeden Fall gekommen.
Genau. Das eben nicht nur akustisch, sondern visuell auch, dass das irgendwie aus einem Guss ist. Und ja, das unterscheidet das Ganze nochmal ein bisschen von der Live-Schiene. Da wollte ich nochmal kurz hin zurückkommen. Ich finde es halt, bei Live-Bildern ist auch diese Halbwertszeit sehr, sehr kurz. Dass die im Endeffekt am heißesten sind und am wichtigsten sind, wenn gerade das Konzert passiert oder passiert ist, quasi noch an dem Abend oder am nächsten Morgen, wo die Leute sich dafür interessieren. Und 2-3 Tage später ist das erstmal wurscht, bis irgendwann Jahrestag kommt von dem Festival oder, ne, also irgendwie nochmal ein Happening passiert, was darauf Bezug nimmt. Und da sind die technischen Möglichkeiten inzwischen einfach schön, dass man die Bilder auch direkt parat hat, wenn man einen visuellen Menschen dabei hat, egal ob jetzt ein Videograf oder ein Fotograf oder einer, der irgendwie Social Media Manager, beides in einem vereint irgendwie, wie das manche machen, aber der dann quasi direkt die Bilder schießt, quasi eine Minute später aufs Handy ziehen und demjenigen, der sich um Insta oder um Konsorten kümmert, direkt schicken kann. Das ist ganz, ganz cool. Nutzt ihr sowas auch? Macht ihr das auch, dass das quasi noch online geht, während die Veranstaltung stattfindet oder direkt danach?
Also wenn wir Robin dabei haben, dann passiert das tatsächlich. Also der ist da Profi sozusagen drin, seine Fotos direkt, dass die direkt auf dem Telefon landen.
Sehr gut,
cool. Er benutzt dann verschiedenste Apps, um auch so Collagen zu machen oder so Picture-in-Picture-Dinger für Instagram. Also wenn man den dabei hat, dann ist man auf jeden Fall sehr gut schon direkt live versorgt. So.
Ja.
Und ich denke, das macht auch Sinn, also das ist eben, ja, wie du sagst, diese kurze Lebensdauer von diesen Sachen oder Halbwertszeit, die stört ja auch so ein bisschen, aber ich habe eben auch aus diesen, wenn wir so ein Ding Instagram-mäßig sinnvoll begleiten, habe ich daraus auch so ein Highlight-Reel dann bei Instagram gespeichert. Und dann kann man es da zumindest auch nochmal sehen und währenddessen ist die Strahlwirkung natürlich gut. Also wenn man dann guckt, With Full Force Festival und man kriegt an dem Tag von uns quasi permanent in den Stories Sachen geliefert, dann kriegen die Leute es auf jeden Fall mit, dass wir da spielen und da stattfinden. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Effekt.
Ja, und gerade auch irgendwie mal ein Schuss, der von hinten auf Band und auf Publikum, dass die Leute auch versuchen können, sich selbst zu finden und solche Nummern. Ne?
Ja, stimmt, das ist auch lustig, ja.
Also wir versuchen das immer so ein bisschen den ganzen Tag zu hypen, das heißt wirklich von der Anfahrt bis Backstage-Vorbereitung, Konzert selber und danach Aftershow, so dass die Leute halt, wenn die uns in der Story folgen oder das in der Story sehen, quasi dann auch diesen, ich sag mal jetzt, den Höhepunkt des Konzertes dann auch visuell dann sehen und nicht nur so, hey, wir haben jetzt hier gerade ein Konzert gespielt. Ne? Also das macht dann schon Sinn, wenn du halt einen pfiffigen Fotografen dabei hast, dass er dir da gleich so 2-3 Sachen rüberschießt, dass du wenigstens in der Story ein bisschen was hast. Und meistens so 1-2 Tage später machen wir dann eine Auswahl von 10 Bildern dann in den richtigen Feed mit rein, ne? Bei Instagram.
In dem Moment gucke ich gerade hier bei Instagram und sehe Ghost Motel mit einem Foto von Udo.
Ja.
Behind the scenes.
Ja, stimmt. Mit ihm habe ich da, er macht aber auch wirklich immer viel, ne? Wenn er sowas durchplant, so eine, also gerade irgendwie eine Videoproduktion plant, dann ist da auch immer direkt alles in einem dabei und dann auch immer direkt während das geschossen wird, die ersten Bilder hoch und solche Sachen. Also da ist er immer sehr hinterher. Ja, das, er sehr arbeitet gut, ja. Da sehr, sehr stark an seiner visuellen Identität. Ich würde sagen,
ist ja sowieso auch genau sehr, sehr durchgeplant, wenn man sich den Account auch anguckt, ne?
Ja, absolut. Sieht
man schon, dass da was hintersteckt.
Und auch sehr regelmäßiger Content und der versucht da auch wirklich immer drauf zu achten, dass das nie so richtig stillsteht und dass man auch immer weiß, was war gerade, was kommt als nächstes und so. Hat das gut im Blick. Ja.
Wie ist es bei dir? Produzierst du denn visuell alles oder versuchst du dich nur auf Fotos zu beschränken?
Ja, ich bin wirklich reiner Fototyp, also rein Fotografie. Und mache halt nebenbei noch im Endeffekt Konzeptarbeit, ne? Also dass ich wirklich auch mit Musikern von der Pika auf arbeite, wenn ein Album entsteht, und da auch Ideen reinwerfe, in welche Richtung sich das dann entwickeln kann, dass man wirklich über eine Locations ist ja die eine Seite, aber auch, dass man über Farben spricht, auch, dass man drüber spricht, wie bringt man das Ganze raus. Wenn es zum Beispiel ein Crowdfunding ist, und da kommen wir wieder zu diesen riesen Bildmassen, die man manchmal dann auf diversen Festplatten findet, dass man da zum Beispiel Materialien zusammenstellen kann, die Leute auch ziehen, weil ich glaube, beim Crowdfunding ist es sehr entscheidend, mit was man da auch für, ja, wie nennt man die Features, also für besondere Pakete rausgibt, was die Leute für ihren Einsatz dann auch zurückbekommen, ne? Und wenn da sowas dabei ist, wie zum Beispiel ein kleines Buch über den Touralltag oder irgendwie noch irgendwelche Besonderheiten, Digipacks oder was man alles durchplanen kann. Also ne, bei einem Konzeptalbum sind die Möglichkeiten ja quasi grenzenlos. Aber ich glaube, wenn man sich da früh genug zusammensetzt und sich gemeinsam da einen Kopf macht, kann man unglaublich viel machen. Und in den Prozess steige ich auch ganz gern mit ein. Aber ansonsten wirklich Fotograf für eben genau solche Geschichten, Behind the Scenes und Live-Schüsse und klassisch Porträts, genau. So ein bisschen rundum. Also mit Videografen arbeite ich oft und gern zusammen, aber ich würde nicht beides gleichzeitig bedienen. Ich weiß, viele Kollegen tun das und ich habe Hochachtung vor denen, die das tun, aber persönlich bin ich ein großer Freund von Spezialisierung. So das, was ich mache, auch wirklich mit großer Leidenschaft und besonders gut machen. Weil ich weiß nicht, wie viel man gleichzeitig auf wahnsinnshohem Niveau wirklich packen kann. Obwohl es Kollegen gibt, die das absolut hervorragend machen, das weiß ich wohl und sehe da auch immer wieder gute Beispiele.
Hast du es denn richtig gelernt? Hast du es studiert oder hast du das alles selber beigebracht, die Fotografie und Umsetzung von solchen Themen?
Wirklich selber beigebracht. Aber die Affinität zu Musikern, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ganz früher mal studiert in Wiesbaden. Und das war noch ein Studium der Elektrotechnik. Da habe ich so eine Unterkategorie studiert. Heutzutage heißt die Medientechnik. Früher war der Name noch was länger. Und habe nebenbei 7 Jahre lang in kleinen Theatern gearbeitet. Und das als Licht- und Tontechniker. Da gleichzeitig sehr, sehr viel Musik gemacht. Also da war schon sehr viel Verbindung mit der Künstlerszene. Denn größtenteils die Leute, die ich da betreut habe, waren so Kabarettisten, Comedians, sehr viele Jazzmusiker und auch sehr viele sehr abgefahrene Experimentalmusiker und sowas. Und danach bin ich einmal umgezogen in eine andere Stadt und bin in die Mediengestaltung reingerutscht. Hab nochmal zum Glück, weil der Ausbildungsbetrieb das mitgemacht hat, eine sehr gut bezahlte Ausbildung nochmal oben drauf gepackt. Und wirklich Mediengestalter im Printbereich dann hinterher gezogen, weil dieser technische Bereich mir teilweise schon zu sehr in Programmierung reinging und mir ein bisschen nicht nah genug dran war an kreativen Geschichten. Und habe in diesem Ausbildungsbetrieb auch mit der Fotografie angefangen, weil die ganz viele eigene Produkte hatten, Digipacks produziert haben, CDs produziert haben. Und
das heißt, die brauchen in-house auch einfach viel Fotografie eigentlich, ne?
Genau, und das habe ich dann quasi übernommen, so ein kleines Studio da aufgebaut und mir diese ganzen Sachen mit abartig vielen Online-Tutorials damals selber beigebracht und mich für den nächsten Job, das war ein Fotografenjob hier in Düsseldorf, mich einfach beworben habe als Fotograf und genommen wurde und dann in eine Festanstellung erstmal eingestiegen bin und parallel halt quasi diese Porträtgeschichten und etwas kreativeren Sachen aufgebaut habe als Gewerbe. Also so ein bisschen krummer Weg. Aber gerade diese Verbindung mit den Künstlern war mir immer unglaublich wichtig, weil also diese Theaterzeit, das war sehr besonders. Also das eine ganz, ganz tolle Zeit mit ganz vielen sehr inspirierenden, beeindruckenden Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also auch Zauberkünstler noch und nöcher und Jongleure, Artisten. Das war sehr, sehr faszinierend. Ja, und das hat zu dem geführt, was ich dann heute mache. Einfach weiter kreative Menschen begleiten.
Ich wollte gerade sagen, es geht um die Menschen, ne, eigentlich?
Ja, Menschen und das, was sie tun. Also wenn die mich vom Hocker hauen, dann will ich dahin mit der Kamera und das jetzt auch nicht nur Musiker, sondern ich mache ja auch irgendwie Schauspieler und Tänzer und ne, also Künstler, Kreative aus allen möglichen Bereichen. Ja.
Genau, dein Podcast können den ja auch mal pluggen, sozusagen Nun Hörbar heißt der, also so wie deine Fotografie-Seite heißt ja Nun Sichtbar, Sichtbar quasi. Mhm. Und dann gibt es eben auch das Pendant Nun Hörbar.
Genau.
Und da geht es ja eben auch, wie wir am Anfang schon gesagt haben, um ganz verschiedene Kreative, ne?
Mit denen du sprichst. Ja, das ist eine Art Inspirationspodcast, die sich wirklich an alle Sparten von Kreativen richtet und auch, ich habe immer einen Interviewpartner und den eben auch aus allen möglichen Bereichen. Also ich habe auch angefangen mit zwei Singer-Songwritern, danach kam ein Art Director, der auch Fotograf ist und auch selber vor der Kamera steht als Modell für verschiedene Geschichten. Also ein sehr, 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 sehr kreativer Mensch, der Mathis Zimmermann. Und in der vierten Folge, das ist jetzt die aktuelle, die gerade draußen ist, ein Stepptänzer, also Tapdancer, Choreograf und Produzent von Tanzshows, der Daniel Luca ist das. Und also wie ich finde, ein wahnsinnig inspirierender Mensch mit einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Und ich versuche eben da auch zum Kern dessen zu kommen, was diese Menschen bewegt, warum sie das tun, was sie tun, was so deren Spirit ist, deren Antrieb, wo sie hinwollen und wo sie herkommen. Also das finde ich ganz besonders spannend, sowohl in der Fotografie als eben auch in dieser Podcast-Form.
Wie bist du da also zum Podcasting, wie bist du darauf gekommen?
Ich bin selber sehr massiver Podcast-Hörer.
Okay, gut, dann ist es logisch.
Genau, also das auch aus unterschiedlichsten Bereichen. Ich höre sehr gerne, ich bin ziemlicher Cineast und höre sehr gerne Filmpodcasts beispielsweise und eben auch euch, Bandleben. Und
ja gut, das ist ja selbstverständlich.
Also. Ja, na, das wäre nicht.
Ja, den und nicht halt hören, hat was verpasst.
Also. Ja, das, so ist das. Und auch eben irgendwelche Interviewformate und halt auch den ein oder anderen Fotografie-Podcast. Ne? Und
Fotografie-Podcasts kenne ich nur, weil ich immer, wenn ich mit meinem anderen Podcast Audio Dump, dem kongenialen Technik-Podcast, wenn wir da live senden, sendet fast immer parallel auch ein kleiner Fotografie-Podcast. Das ist immer ganz lustig. Ich weiß gerade nicht genau, wie der heißt. Der hat auch so einen ganz simplen Namen, aber der hat auch nicht sehr viele Live-Hörer, aber das muss nichts heißen. Es kann sein, dass den viele abonniert haben. Aber da sehe ich den immer. Es ist immer entweder der Fotografie-Podcast oder der Eintracht-Frankfurt-Podcast parallel.
Ah,
also wenn man über Studio-Link kann man ja auch live streamen, den Podcast. Und da kann man dann, wenn man auf die Icecast-Seite geht, kann man sehen, welche Streams alle gerade über Studio-Link sozusagen propagiert werden. Also jetzt gerade zum Beispiel läuft Vollraute, der Gladbach-Podcast.
Abgefahren, das habe ich noch nie ausprobiert. Okay, cool.
Das ist ganz witzig. Also das ist... ist halt so eine URL, ich weiß auch gar nicht, die findet man, glaube ich, in diesem Ultraschall-Live-Feature auch irgendwie. Nee, also das, Filmpodcast bin ich aber auch Freund von. Hörst du dann nur deutsche Sachen oder international
querbeet? Die meisten Sachen sind schon deutsch, doch. Also gerade bei den Filmpodcasts, das sind halt so Nischengeschichten. Ich gucke sehr gerne Genrefilme, sehr, sehr untergründiges oder altes Zeug. So Bahnhofskino-Podcast könnte ich jetzt zum Beispiel mal nennen oder hier Enough Talk, solche Geschichten. Da gibt es sehr, sehr schöne im deutschsprachigen Raum. Du hörst eher englischsprachig?
Ich höre tatsächlich hauptsächlich amerikanische Podcasts über schlechte Filme.
Ah.
Das ist so eins meiner Haupt-Entertainment-Felder, sage ich mal. Und so History-Podcasts finde ich auch klasse. Also der Klassiker ist ja Hardcore History, wenn wir hier schon Podcast-Werbung machen. Da war ich total geflasht von der letzten quasi Mini-Folge im Hardcore History Addendum Stream. Also Hardcore History ist normalerweise so 4 bis 5 Stunden lang und er hat dann einen zweiten Stream gemacht mit kurzen Ergänzungen, die nicht in den Hauptfeed passen. Eine Folge über den Zweiten Weltkrieg, U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg gemacht. Und die ist aber ein Interview mit einem Gast und weil man es aus dem Titel nicht hundertprozentig erkennen konnte, war ich ziemlich überrascht, als der Gast Tom Hanks war. Der ihn dann irgendwie so ganz privat anruft und meint, ja danke, ich höre den Podcast immer.
Also, cool.
Hat man schon ein bisschen was erreicht dann, wenn Tom Hanks Fan ist. und sehr zu empfehlen ist auch My Dad Wrote a Porno. Ein Literaturpodcast, wo der eine Moderator hat eben festgestellt, also sein Vater hat angefangen, erotische E-Books zu schreiben und Er und seine Freunde haben dann beschlossen, die zu lesen. Also eine Lesung als Podcast quasi zu machen. Und das eskaliert
dann. Mit Einverständnis?
Ja, der findet das dann auch ganz interessant, der Vater und so. Das ist da so eine. Es gibt dann auch so Folgen, wo er Fragen beantwortet. Also er selbst ist nicht drin, aber er lässt die dann quasi beantworten.
Okay.
Also schreibt die dann quasi. Und das artet dann auch völlig aus, als sie dann auch irgendwie Elijah Wood als Gast haben, der Fan von dem Podcast ist. so. Diese Szene hat schon echt wilde Sachen zu bieten. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht hier ja um Bandleben beziehungsweise Nicht-Bandleben heute.
Fotoleben.
Was sind denn, jetzt sind wir ja schon ganz schön weit zeitlich. Was sind denn, ich würde mal sagen, du hast ja gesagt, du willst ein Plädoyer halten. Was sind denn deine Tipps, wenn du jetzt zum Beispiel meiner ersten komischen Band die Tipps geben könntest, wie wir verhältnismäßig wenig Aufwand und viel Geld haben wir ja auch nicht, wie wir sinnvoll unsere Multimedia Abteilung in Gang kriegen können. Was müssen wir machen?
Ich glaube, am Ende finde ich besonders wichtig, dass junge Künstler, die gerade frisch einsteigen und damit auch wirklich was machen wollen. Also ich meine jetzt nicht Bands, die einfach Bock haben, Musik zu machen und wahnsinnig viel Bier trinken möchten. Das ist ja nochmal so der eine Punkt. Aber es gibt ja wirklich Leute, die gerade durchstarten und wirklich ein klares Ziel vor Augen haben und die mehr wollen als die kleine Dorfbühne oder irgendwie mal so die erste Scheibe in den Händen halten, sondern die einfach direkt größer planen und größer träumen. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig und auch unglaublich spannend sein kann zugleich, wenn man sich halt nicht nur über die Musik Gedanken macht und nicht nur über die Auftrittsorte, sondern wenn man auch wirklich, wenn man Texte schreibt, wenn man Lieder schreibt oder auch wenn man als Band gemeinsam irgendwie an solchen Dingen arbeitet, dass man halt auch diesen Punkt Visualität groß mit auf die Liste schreibt und vielleicht sogar sehr früh jemanden mit ins Boot holt. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel sowas wie Anne Mai Kantereit, ne? Kennt inzwischen jeder. Mhm. Die hatten von vornherein eine sehr klare visuelle Linie und eine sehr klare Struktur. Und das lag daran, dass die einen Fotografen, soweit ich weiß, im Freundeskreis hatten. Das ist der Martin Lamberti. Und der hat die von vornherein oder sehr, sehr früh als Kumpel begleitet und sehr, sehr gute Fotos gemacht und hat da ein Konzept mit reingebracht und hat auch selbst für sich dann an einem Fotobuch gearbeitet. Und ich glaube, den haben die einfach auf Augenhöhe mit da reingezogen und mitgenommen. Und das kann sehr spannend sein, wenn man das ausprobiert, weil ich glaube, dieser Schlüssel Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Also wenn man ganz früh startet, das mit auf der Liste zu haben, zu gucken, wer bin ich eigentlich als Musiker auch? Was will ich ausdrücken? Habe ich Bock, mich zum Beispiel zu schminken? Oder habe ich Bock, irgendwie mein Image aufzubauen mit anderen Dingen? Und das Image aufbauen meint auch nicht immer sich verstellen oder anders zu machen, sondern es kann ja auch wirklich einfach nur heißen, den Kern von der eigenen Musikalität und von dem, was man an Musik da macht, den Kern auch noch stärker zu sehen und nach außen zu bringen. Und da kann es sehr spannend sein, wenn man die ersten Male mit Profifotografen zu tun hat, mit denen kommt man ja zwangsweise irgendwie zusammen, sei es auf Konzerten oder sei es, weil man mal angeschrieben wird oder weil man sich selber einen sucht für das erste Album oder so, dass man den Fotografen oder Videografen nicht nur als Dienstleister sieht, sondern auch vielleicht als Inspiration sieht und mit dem kommuniziert und vielleicht auch Vertrauen entgegenbringt, indem man eben mal Sachen schickt oder sagt, hey, kannst du gerade einfach für ein Beratungsgespräch mal so kommen, wir hören uns das Ganze an und du gibst mir mal ein Feedback, gibst mir mal eine Meinung, wie, was siehst du, wenn du das hörst? Weil ich glaube, dass jemand, der tagtäglich Fotos macht oder kreative Dinge tut, das kann auch ein Illustrator sein, ne? Also jemand, der irgendwie visuelle Welten erschafft, dass der beim Hören nochmal andere Ideen hat, als man das selber hätte. Und das kann sehr spannend sein, wenn das von außen kommt und nicht nur auf dem eigenen Zettel passiert. Denn klar, man selbst hat schon eine Richtung im Kopf, aber da geht oft mehr. Und ja, das war jetzt ein ziemlich, ziemlich langer Satz. Ja, am Ende, dass man nicht nur die Musik sieht, sondern das Ganze drumherum auch. Denn ich glaube, wenn man heute in dieser unfassbaren Masse von Spotify und YouTube und gerade auch Instagram, ne, wenn man von dieser Masse so erschlagen wird, schaffen es die, die da einen roten Faden drin haben und die da eben auch diesen einen professionellen Schritt mehr gehen und sagen, gut, pfeif drauf, dann habe ich ein bisschen Gage weniger, aber dann habe ich auch mein Material immer konstant. Oder dann habe ich halt diese eine Idee, die die anderen nicht hatten. Eben, weil man da dann mit dran gedacht hat, dass das einfach wichtig ist heutzutage. Ich glaube, auch durch Corona aktuell wird die Zukunft von Live-Konzerten irgendwie schwer bleiben oder irgendeinen Knacks erstmal mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich glaube, da bleibt auch irgendwas. Ja. Und gerade dann sind unfassbar gute Videos beispielsweise oder auch unfassbar gute Fotos und dass das wie aus einem Guss ist und Zuschauer, Zuhörer abholt, nochmal wichtiger. Da reicht dann nicht das Foto vor der Wand, ganz genau. Da muss es irgendwie was Besonderes sein und am besten was Besonderes, was total gut zu den Menschen und auch total gut zu der Musik passt. Ja,
ja. Glaube ich auch.
Genau.
Ich denke auch, also das ist dieser entscheidende Punkt, ist im Prinzip zu verstehen, dass es, wenn man was erreichen will, um mehr geht als nur Musik zu spielen, ne? Also sich hinzustellen und seine Gitarre zu spielen und zu sagen, ja Moment, das rockt doch, warum wollen mich denn jetzt nicht alle live sehen? Also das, glaube ich, ist eine Erkenntnis, die ja, wie du sagst, erst recht heutzutage total wichtig ist, weil man einfach nicht mehr, also auch gar nicht auffällt. Ne? Also eine Band, die da in T-Shirt und Jeans steht und Rockmusik macht, ist halt irgendwie, oder ist ja auch egal, welche Musik die machen, so. Aber ist halt einfach nicht spannend. So, und das war tatsächlich bei Johnny Deathshadow auch von Anfang an klar irgendwie, dass wir versuchen wollen, was so auf mehreren Schienen zu fahren und nicht einfach nur zu sagen, ja, wir schreiben ein paar gute Songs und dann wird das schon reichen, damit sich Leute dafür interessieren. Also ich glaube auch, das muss man, glaube ich, tatsächlich Leuten, die anfangen, mit auf den Weg geben, dass es eben nicht nur um die Musik geht. Und da geht es ja auch nicht darum, irgendwie, dass man kann natürlich sagen, ja, die schminken sich, dann überzeugt die Musik wohl nicht, ne? So. Darum geht es halt nicht. So, es ist immer eine, soll man sagen, so ein Mischwerk aus all diesen Dingen. So, es spielt ja alles mit rein. Genau, ein Gesamtpaket. Da wird immer alles reinspielen. Es wird immer reinspielen, wie du aussiehst. Und auch eben gerade, wie du auf deinen Medien aussiehst, die in die Welt da rausgehen. Und es kann ja auch zum Image gehören, dass du verschlonst irgendwie mit T-Shirt und Jeans rumläufst. Ja. Aber dann ist es eben auch eine gezielte Inszenierung. So, dann kann das natürlich auch funktionieren. Kann auch passen.
Ja, absolut. Es muss halt auch heutzutage genauso so laufen, weil ich sag mal so, stell dir mal Slipknot jetzt ohne die Masken vor.
Ja.
Das hätte niemals so gezündet. So
schwarze Hosen und Bandshirts und dann Slipknot, klar, halb so interessant.
Irgendwie. Ja, oder Lady Gaga ohne ihre Maskerade, als sie aufgetaucht ist quasi. Da war das ja auch so, wer ist das denn, ne?
Ja, klar,
oder völlig
mysteriös und so, ja.
Sei es Britney Spears mit ihrem Schulmädchen-Outfit. Das gehört ja alles ja zu dem Plan dieser Künstler, da irgendwie aufzufallen und ja, dadurch interessant zu werden. Und ja, wie du schon gerade sagtest, dadurch, dass wir Spotify haben, kann halt jeder alles veröffentlichen und dann ist es halt auch kein Qualitätsmerkmal mehr, wie es halt früher mal war, dass du eine CD hast. Weil da war es ja noch so, dass halt nur bestimmte Künstler sowas veröffentlichen konnten und da musst du dich jetzt irgendwie von der Masse
abheben. Da gab es noch Gatekeeper, die dich im Zweifel davon abgehalten haben, deinen Quatsch in die Welt rauszupusten. So.
Ja, die halt einfach gesagt haben, das finanzieren wir nicht. So. Und es gab halt kaum Leute, die gesagt haben, ich habe jetzt hier so und so viel $1,000 oder Euro und mach das selber. Das gab es ja zu früheren Zeiten gar nicht. Und heutzutage kann jeder Zweite halt zu Hause ein Album produzieren und das online stellen, ne?
Ja, absolut. Ja, ich hatte da sehr lange eine Marotte, eigentlich habe ich die immer noch, in die Bibliothek zu gehen. Bei uns hier in Düsseldorf ist auch die Musikbibliothek ziemlich groß, mit wahnsinnig vielen CDs immer noch. Und dann da reinzugehen und mir mal zwei Alben oder manchmal drei Alben nur nach dem Cover auszusuchen und mitzunehmen und wirklich keine Ahnung zu haben, wer das ist, was die für Musik machen und wirklich nur über die Bilder zu entscheiden, das will ich jetzt hören. Und ich habe so oft genau das Richtige gegriffen, was genau da richtig war, weil diese Bilder so sehr gestimmt haben zu dem, wie die Musik dann war. Am Ende ist es ja wie ein Film, dass ein richtig guter Film auch dann nur funktioniert, wenn da die Musik und die Geräusche auch funktionieren. Und ich glaube manchmal die Wirkung dann 50% oder manchmal sogar 60% von dieser Akustik übernommen wird in so einem Film. Und erst dann das Gruseln richtig kommt oder auch erst dann die Witze richtig funktionieren, weil halt eben auch die ganze Hintergrundmusik und auch die akustischen Effekte richtig stimmen. Und wenn man sich jetzt so überlegt, wenn man ein neues Album in der Hand hat, würde das jemand in der Musikbibliothek sofort in die Hand nehmen und mitnehmen? Ist das geil genug, dass das passiert? Dann macht man es genau richtig, glaube ich.
Ja, man muss sich, glaube ich, klar werden, dass alle multimedialen Erzeugnisse eben das sind. Ne? Also so ein Gesamtwerk. Und wie du gesagt hast, das ist bei einem Film genauso. Also klar, ich meine, stellt euch mal irgendwie Der weiße Hai vor, aber die Musik ist halt irgendwie komplett auf dem Akkordeon zu Hause gemacht. So.
Richtig. Das ist halt David Lynch halt. Ne? David Lynch ist ein super Beispiel dafür. Stimmt. Der geht völlig unter die Haut und ich glaube, das macht so viel aus, was er da an Industriegeräuschen unterschwellig einspielt und also ne, diese kreischenden Sachen.
Ja, der hat ja auch viel mit Trent Reznor zusammengearbeitet, der ja auch völlig, völlig verrückte Soundtrack-Sachen macht und sowas, also die auch stimmungsmäßig wahnsinnig viel machen.
Das stimmt, ja, der Trent macht auch die ganzen Fincher-Sachen gerade, ne?
Die ganzen neueren Sachen, ja, hat der.
Ja, stimmt. Irgendwie seit Gone Girl ist er mit
genau,
dabei, oder?
Seitdem, ja.
Oder Social Network sogar, ne? War das nicht, oder
was? Ja, Social Network auf jeden Fall auch. Ich bin aber gerade gar nicht, ich dachte, Gone Girl wäre sogar schon vor Social Network.
Wahrscheinlich war Gone Girl davor.
Aber ich bin auch kein Fincher-Experte, ich hab's nicht perfekt im Kopf. Naja, aber das, das ist es eben. Ne? Es ist ein Gesamtwerk und auch eine Band und selbst wenn man sagt, ey, wir wollen einfach nur Rockmusik machen, ja gut, wie du gesagt hast, wenn es einfach nur darum geht, Bier zu trinken und ein bisschen Mucke zu machen, dann ist es vielleicht auch egal, aber wenn man irgendwas machen, wenn man das ernst nimmt, dann sollte man sich zumindest Gedanken machen.
Ja, und das wird halt
Beiwerk.
Es wird einem halt schön einfach gemacht, weil wirklich viele Kollegen im Graben stehen und Fotos schießen. Ne? Man kriegt da wahrscheinlich schon relativ viel Material, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, als wenn man einen Fotografen oder einen Videografen mitnimmt und sagt, hier, Bursche, geh mal auch hinter die Bühne, sei mit dabei, sei am besten im Auto schon mit dabei, komm danach auch noch zum Bierchen mit und dann schütteln wir uns die Hände und gehen getrennter Wege. Und da gibt's ja auch die Möglichkeit, als junger Künstler zu sagen, wir haben die Kohle gerade noch nicht, das und das können wir bieten oder können wir da irgendwie sowas wie eine freie Arbeit draus machen, du kannst was zeigen, wir können was zeigen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man das gerade wenn man frisch dabei ist, angehen kann, ne? Dass man einfach mal auf den Zettel guckt, was hat man da unterm Strich noch übrig, was kann man tun. Aber da auch gut zu gucken, wer passt visuell gut, also da gut recherchieren und schauen. Jeder Fotograf hat halt seinen eigenen Stil, ne? Das sieht man schon sehr schnell. Und das ist bei den Videoleuten auch nicht anders.
Ja, genau. Da sieht man ja auch, was die können, in welche Richtung das geht. Und ich glaube aber auch, dass es viele gute Fotografen gibt, die auch für ganz kleines Geld oder die auch einfach Lust haben, Bands zu unterstützen bei sowas, die diese Themen auch interessant finden. Also wir haben es eben auch, bevor wir da mit Robin sehr gut versorgt waren, auch schon recht früh gemerkt, dass es Sinn macht, dass Fotografen da sind und haben, wenn wir wussten, da wir spielen, was weiß ich, in Berlin und da kennen wir den und den, der war da schon mal beim Konzert. Manchmal kriegt man ja auch eine Karte oder so. Dass wir die dann auch, wenn es irgendwie ging, halt eingeladen haben. Also das ist ja auch schon so ganz simpler Trick, sage ich mal, selbst wenn man jetzt keinen Fotografen kennt, dass man, wenn man so die ersten irgendwo anders kennt, sozusagen, kennen im Sinne von, man weiß, dass da so ein Fotograf ist, dass man die einfach einlädt. Und es gibt auch viele Fotografen, die selbst wenn sie dich nicht gut kennen, wenn du denen schreibst, hier, wir packen dich da auf die Gästeliste, vielleicht hast du ja Lust, ein paar Fotos zu machen, die kommen, weil die da auch Lust drauf haben.
Also absolut.
In meiner Erfahrung, ich habe noch nie einen Konzertfotografen erlebt, wo ich den Eindruck gehabt hätte, der hat gar keinen Bock auf Konzerte und der hat keinen Bock, das zu machen. So. Mhm. Das ist ja auch nicht wie ein Bürojob, sage ich mal, nee, wo man widerwillig hingeht, sondern das waren eigentlich immer am Ende des Tages auch Musikfans und ja, die haben das ja nicht immer mehr. Ich habe, glaube ich, noch keinen erlebt, der das nicht mit Leidenschaft macht, beziehungsweise die kommen dann halt nicht mehr. Aber die sieht man dann nicht mehr. Aber das sind, die bleiben eigentlich dabei, in meiner Erfahrung.
Du kannst sogar eigentlich noch ein paar Schritte weitergehen. Denn wenn man sich dann mal einen Fotografen rausgepickt hat, mit dem man wahnsinnig gerne mal was machen würde und man merkt gerade, das Budget ist knapp, da ist nur noch so ein bisschen was übrig, man kann Fotografen auch locken. Und das schafft man am besten, indem man sich dann als Band zusammensetzt oder wer auch immer dann die kreativen Köpfe sind und sich eine verdammt gute Idee auf den Zettel packt und auch ausarbeitet, wer was übernimmt und einen richtig dicken Köder auslegt. Denn man kriegt Fotografen, die gerade eben gerne Künstler schießen und die gerade eben auch solche kreativen Dinge gerne machen. Man kriegt die total gut, wenn man sagt, okay, das Budget ist nicht das größte, aber wir haben auf jeden Fall was als Wertschätzung und das ist auch okay. Und vor allem haben wir diese knaller Idee, die wir dir hier vor die Füße packen und wir hätten dich unglaublich gern mit im Boot, das mit uns zu machen. Und wir kümmern uns um dies, wir kümmern uns um das und dies hier wäre dein Part. Und ich glaube, wenn man so eine Angel auslegt und da einen coolen Typen hat, dann klappt das.
Ja, das glaube ich auch, wenn man was Cooles hat, weil Fotografen haben ja dann auch Bock, das umzusetzen. Das,
genau.
Definitiv.
Ja, also auch ein Plädoyer für einfach richtig gute Ideen. Wenn man sich mal einen Abend mal nicht an Texte setzt, sondern wirklich einen Abend mal an eine geile Idee für ein Shooting setzt oder für eine Strecke oder sowas, das kann total viel bringen, weil man dann da auch ins Feld geht mit einer viel klareren Vorstellung, was man eigentlich möchte und auch vielleicht mit wem man dann arbeiten möchte oder so, ne?
Ja, ja, genau.
Zeiten einplanen.
Das kann ich so bestätigen. So, jetzt sind wir schon eine Stunde dabei. Hast du noch was du dringend loswerden möchtest?
Jetzt muss ich gerade mal auf meinen Zettel gucken.
Jan, hast du noch eine letzte Frage?
Ja, was shootest du am liebsten neben Bands? Also, wenn du jetzt nicht mit Musikern oder Künstlern unterwegs bist, was machst du noch?
Alle Künstler ausgeschlossen?
Ja.
Da muss ich gerade mal drüber nachdenken. Da kann ich jetzt auch nicht irgendwie cheaten und sagen, zum Beispiel Tanzdokumentation Pferde oder sowas. Oh je.
Katzen.
Meine Familie. Ich liebe es, meine Familie zu fotografieren.
Also bei mir sind es Katzen.
Ja, wirklich?
Stillleben. Ah,
die Klassiker. Nein, ich mache auch wirklich einmal im Jahr ein Fotobuch über alles, was so familiär und vor allem, was mit meinem Sohnemann so los war. Ne? Das wird von Jahr zu Jahr auch dicker. Also das ist sowieso das, was ich am meisten fotografiere, weil es einfach auch jeden Tag da ist. Ne? Das Leben zusammen. Ja.
Das beste sonst, Motiv ist das, was du immer dabei hast, sagt man.
Absolut.
Oder so.
Absolut. Ja, definitiv.
Ja, Mensch, dann haben wir die Stunde schon geschafft. Darf ich mir was Letztes noch wünschen von dir?
Ja, leg los.
Kannst du mir ein Stillleben fotografieren und zwar von den nächsten Backstage-Süßigkeiten, die dir über den Weg laufen?
Nächsten Backstage-Süßigkeiten. Ich werde mir das notieren.
Oder Süßigkeiten. Such dir mal schöne Süßigkeiten zusammen und da machst du mal ein schönes Stillleben drauf.
Ich wollte gerade sagen, nämlich Backstage ist im Moment gar nicht so einfach. Die Konzerte gehen zwar langsam wieder los, aber das ist im Moment ja so ein bisschen, es ist alles also noch nicht so, wie es mal war. Ne?
Wir haben leider kein Budget für den Auftrag, aber also wir werden das dann veröffentlichen. Und das sehen ganz viele Leute. Also ich denke, als Referenz wird das für dich wirklich gut sein.
Die nächsten Süßigkeiten als Referenz. Okay, ich habe mir das hier dick aufgeschrieben.
Super, danke.
So, ich wollte jetzt mal einen Zettel hier nochmal durchgehen, ob wir noch irgendwas total Wichtiges vergessen haben. Aber ich glaube, man kann sich halt über viele Gedanken nochmal, ich hatte mir noch so Sachen wie, was kann man noch an Merch machen, ne? Für junge Leute, aber genauso wie für alte Hasen. Sowas hatte ich mir hier mit aufgeschrieben, weil ich glaube, Merch ist immer so ein Problempunkt in Bands, wo man nie so richtig weiß, was man neben T-Shirts und Topflappen noch so alles tun kann.
Das ist, glaube ich, auch immer die Frage, wie findet man raus, was die Leute haben wollen, ne?
Das ist total schwierig, gell?
Ja. Ich glaube da tatsächlich, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass ich glaube, immer so Sachen, die ausgefallen sind, also neben den Standards, die man einfach haben muss, ne, irgendwie T-Shirts, ist, glaube ich, tatsächlich sowas wie die scharfe Chili-Soße, die ich gekauft habe und so die Sachen, die im Kopf bleiben, weil sie was sehr Besonderes sind.
Wir haben jetzt Socken.
Glaube ich tatsächlich. Stimmt, habe ich gesehen.
Socken?
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, mir zu bestellen.
Sehr gut. Socken und Masken.
Muss ich mal noch machen. Masken, genau.
Ja. Aber die habt ihr ja auch, ne?
Haben wir auch. Die sind natürlich gerade sowieso angesagt.
Und ich könnte wetten, die Socken werden auch gut gekauft, oder?
Ja, die sind wirklich, die sind auch nett zu tragen. Und man kann jetzt sogar meine Signature Sticks in unserem Online-Shop kaufen.
Also an dieser Stelle nochmal Werbung für den Pyogenesis Online-Store.
Da war einiges los in dem Online-Store. Da könnt ihr mal reingucken.
Sehr cool.
Ja, also an der Stelle haben wir, glaube ich, haben wir viele Tipps vor allem gegeben, hoffe ich. Und ich hoffe, dass irgendjemand was davon hat und dass es euch allen gut geht und alle eure Träume in Erfüllung gehen. Das war Audiodump, der Podcast über das Fotos machen. Und ihr findet uns auf, Audiodump habe ich gesagt, ne? Bandleben hat der Podcast. Das war Bandleben, der Podcast über das Fotos machen, der andere. Und ihr findet uns auf bandleben.de und wir sind auf Facebook und auf Instagram, soweit ich weiß.
Sind wir.
Und man findet den Udo Fischer, der heute mit uns ein paar Worte gewechselt hat, auf nunsichtbar.de. Und dein Podcast Nun Hörbar findet man
quasi überall. Jeder Podcatcher des Vertrauens. Genau, Spotify und Konsorten. Ja.
Genau, da kriegt ihr uns auch. Also überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns und Udo auch eine gute Bewertung da. Und bleibt wie ihr seid. Tschüssi.
Tschüssi.
Tschüss. Bleibt gesund.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.